Wie in der Schule. Nein, Scherz. Scherz, Scherz. Ihr dürft natürlich aufstehen und wenn jemand früher gehen muss oder was auch immer, fühlt euch total frei. So. Ich baue mal meine Sachen hier auf. Ich habe mich nämlich richtig vorbereitet. Mal gucken, was ich davon sage, was ich hier so aufgeschrieben habe. Aber mein Thema heißt, was zählt, beziehungsweise andersrum, Realität ist, was zählt oder nur was echt ist, zählt. So, einen Moment. Ja, wie komme ich darauf? Nun heißt ja zufälligerweise auch unser Jugendgottesdienst echt sein. Ne? Mein Thema, nur was echt ist, zählt. Nur was Realität ist, zählt. Das hört sich so einfach an, oder? Sei einfach du selbst. Scheint aber nicht ganz so einfach zu sein. Denn irgendwie haben wir alle, es gibt so viele Leute, auch in den Gemeinden, überall in der Welt, die laufen rum und versuchen, jemand zu sein, der sie gar nicht sind. In allen möglichen Bereichen. Und wenn es so einfach wäre, einfach echt zu sein oder die Realität zu leben, in der man ist, dann könnten wir das ja alle tun, ohne jegliches Problem. Aber irgendwie schaffen wir das nicht. Irgendwie gibt es so viele Dinge, die wir anziehen als Maske, die wir versuchen zu sein. Und das macht irgendwann keinen Spaß mehr. Wenn man erfolgreich ist und wenn alle einen lieben, wenn man richtig gut darin aussieht, dann macht man das vielleicht ziemlich lange. Aber jeder, der anfängt, Realität zu suchen und echt sein will, der wird merken, dieses Scheinleben oder diese Bereiche in meinem Leben, wo ich nicht ich selber bin und nicht echt bin, die sind elend. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Und ich war genauso. Ich habe auch irgendwann angefangen, das zu suchen, was echt ist. Ich habe mir Fragen gestellt, was ist eigentlich echtes Christsein? Wie sieht das aus? Obwohl ich ja prädestiniert dafür war, ein echter Christ zu sein. Ich kam immerhin aus einer religiösen Familie und bin in der Kirche aufgewachsen, ne? Kinderstunde, seit ich denken kann. Und das volle Programm. Ne? Und das war keine schlechte Gemeinde. Definitiv nicht. Aber irgendwie war ich nicht ich selber. Und ich habe hier so ein Büchlein mitgebracht. Da schreibe ich immer mal wieder was rein. Und das mache ich schon seit 11 Jahren ungefähr. Da habe ich damit angefangen. Das ist nicht nur dieses Büchlein. Also dieses Büchlein ist nicht ganz so alt. aber da habe ich angefangen, so zu suchen. Ne? Das war die Zeit, wo ich weg von zu Hause fuhr in ein weites Land, nämlich Russland, um dort so meinen Zivildienst zu machen. Das sind auch sehr interessante Wege, die Wege Gottes. Ich wollte eigentlich nie nach Russland. Ich hatte keinen Bock, also ich konnte mir das noch nicht mal vorstellen. Ne? Russland, was gibt's denn da zu holen? Ja, so dachte ich. Ich meine, in einer Familie, wo rassistisches Gedankengut Normalität war, ne? Russen waren keine netten Leute. Es sei denn, man war irgendwie bekannt oder befreundet mit ihnen, dann ging es. Aber ansonsten, Und Russisch auch nicht. Ist keine schöne Sprache. Ne? Das fühlte sich auch ganz komisch an am Anfang, als ich das gelernt habe. Naja, aber also eigentlich wollte ich nach Amerika. Ne? Auch ein weites Land. Und Gott hat dann so einen Strich durch meine Rechnung gemacht, wofür ich ihm sehr dankbar bin. Ich weiß nämlich nicht, wo ich gelandet wäre oder wer ich jetzt wäre, wenn ich damals in ein anderes Land gefahren wäre. Na gut, aber der hat das so hingebogen, Türen geschlossen, Türen geöffnet, übernatürlich schnell die Dinge geregelt, die dafür notwendig waren, und plötzlich war ich in Russland. Ich konnte kein Russisch, ich war schockiert und gleichzeitig total gespannt auf das, was mich erwarten wird. Und dann habe ich die nächsten, also seit 2003, anderthalb Jahre da gewohnt, und die Frau, die mir damals Russisch beigebracht hat oder versuchte es zu machen, sagte, du bist ein hoffnungsloser Fall. Du lernst das nie. Ne? Weil ich, das war echt Katastrophe, ne? Bevor ich da hingefahren bin. Aber, ne? Wie die meisten ja wissen, hat Gott mir Gnade gegeben. Und ich kann es mittlerweile. Und habe auch meine Frau dort kennengelernt. Also das war schon ziemlich wichtig für mein Leben. Ne? Da sind einige Dinge passiert und einiges hat sich da entschieden. Aber gut, das hängt alles mit meinem Leben zusammen. Mit diesem Weg, echt zu werden, zu suchen nach dem, was Realität ist. Und ja, da habe ich so ein paar Dinge aufgeschrieben. Und ich lese mal so, mal gucken, was ich davon lese, aber ich habe hier so ein paar Zettelchen mir reingeklebt. Das ist allerdings später hier, was ich aufgeschrieben habe. Um wirklich Realität Gottes in unserem Leben zu erfahren, muss immer irgendjemand kämpfen. Also, nochmal. Realität kommt nicht von einfach so. Wir werden ja förmlich erzogen dazu, in einer falschen Welt zu leben. Egal, ob wir in der christlichen Welt leben oder in der Welt. Alles, was sich um uns dreht, es geht nur um ein Image, das du bist. Du kannst sehr fromm sein, du kannst sehr gut sein, du kannst all die guten Eigenschaften bei dir so hervorheben, auch deine natürlichen Fähigkeiten und dich damit identifizieren, deine Identität. Oder du bist das Gegenteil, oder du bist mittendrin, aber man versucht ein Image zu machen, ein Image aufrechtzuerhalten. Und deswegen schreibe ich hier, wenn jemand in die Realität hineinkommen will, zur Wahrheit kommen will, über sich selbst, über Gott, über das, was einen umgibt, muss immer irgendjemand kämpfen. Ob es deine Eltern sind, die für dich kämpfen, vielleicht im Gebet. Ob es dein Pastor ist, der dich in die Realität holen will. Ne? Ob du selber es bist, irgendjemand muss immer kämpfen. Oft leiden andere für uns, so wie Jesus für uns kämpfte und durch Leiden den Sieg für uns gewann und wir dadurch die Realität der Erlösung und Befreiung vom Tod und Sünde haben. So müssen auch wir in unserem Leben leiden, beziehungsweise Türen der Hoffnung finden. Das ist das Erste. Oft müssen wir in dieses Tal Achor. Wir sind ja jetzt gerade in der Zeit zwischen Kreuzigung und Auferstehung. Ne? Und diese Zeit, wenn wir das mal so aus Perspektive der Jünger sehen, war keine schöne Zeit. Überhaupt nicht. Es war eigentlich so wahrscheinlich die hoffnungsloseste Zeit, die sie je erlebt hatten. Alles war gestorben. Ich meine, und die waren nicht so geistlich, dass sie wirklich glaubten, das ist nur eine Übergangsphase. Es wird alle, Jesus kommt wieder. Die waren wirklich fertig. Und das sehen wir sehr gut an diesem Beispiel. Das ist übrigens eine meiner Lieblingsstellen in den Evangelien, wo die Emmaus-Jünger zurück in ihr Dorf gehen und Jesus kommt so unterwegs vorbei und sagt Hallo. Ne, die erkennen den nicht. Und dann fragen sie ihn, er fragt so, was macht ihr so Gesicht? Er sagt mal, ist irgendjemand gestorben oder so? Und sie gucken ihn an, sagen mal, bist du der Einzige, der es nicht weiß? Ne? Und dann fangen sie ihm an zu erklären, was passiert ist. Und er sagt, wie dumm seid ihr eigentlich? Ne? So sagt er es ihnen. Also harte Herzen, ungläubig, träge Herzen, sagt er. Ne? Nicht zu glauben, was in den Schriften steht. Habt ihr es nicht kapiert? Und dann fängt er ihn an, von den Propheten, ne? Altes Testament gab es ja nur damals, zu erklären, dass der Messias leiden musste und so weiter. Aber diese Hoffnungslosigkeit stand in den Gesichtern der Jünger geschrieben. Sie sind wirklich, die waren am Ende. Und wir sind ja gerade in dieser Zeit so, ne, zwischen Kreuzigung und Auferstehung. Auch eine Zeit des Leidens für die Jünger damals. Aber was das Besondere ist an Zeiten des Leidens ist, wenn wir durch solche Zeiten gehen, Leid erleben, in welcher Form auch immer, gibt es immer eine Tür der Hoffnung. Das Tal Achor, das war damals dieses Tal, wo Achan, so hieß der, glaube ich, der Typ, der was gestohlen hatte, ne, beim Kampf gegen die, wer war das? Gegen wen kämpfte Israel da? Ja, nicht so wichtig. Auf jeden Fall hatte Gott gesagt, nehmt nichts mit, tötet alles, denn ihr sollt den Bann an diesem Volk vollstrecken. Und dieser Achan nahm eben was mit, irgendwelche wertvollen Dinge, und deswegen musste das ganze Volk leiden. Gott sagt, mein Volk, ihr als Volk habt den Bund übertreten, den ich mit euch gemacht hatte. Ihr wart ungehorsam, ihr habt was von dem Gebannten mitgenommen. Warum das ganze Volk? Da sieht man, wie Gott, aus welcher Perspektive Gott sieht. Und um dieses Leid von dem ganzen Volk zu wenden, musste jemand sterben. Die hatten einen Kampf verloren in der Zeit, ne? Nachdem Achan etwas gestohlen hatte, machten sie sich auf, einen weiteren Kampf zu kämpfen, und sie zerflossen wie Wasser, heißt es. Sie flohen vor ihren Feinden, hätten dabei draufgehen können. Und dann schreit Josua zu Gott und sagt, Gott, was ist los? Warum sind wir geflohen vor unseren Feinden? Er liegt am Boden, und Gott sagt, was liegst du auf dem Angesicht? Steh auf. Wo liegt dein Problem? Ich habe dir doch von Anfang an gesagt, was ich fordere. Jemand hat etwas vom Gebannten weggenommen. Und dann musste Achan sterben. Aber dieses Tal, in dem sie ihn steinigten, war das Tal Achor. Tal der Probleme, Tal der Leiden. Und als dieser Achan starb, war die Sünde aus dem Volk rausgenommen worden. Und deswegen ist dieses Tal Achor später in Hosea, wird das Tal Achor mit der Tür der Hoffnung verbunden. Ich will meinem Volk eine Tür der Hoffnung in diesem Tal der Leiden aufmachen. Und für mich war das damals, ja, ich habe damals ziemlich viel aufgegeben, als ich weggefahren bin aus Deutschland. Es ist nicht jedermanns Weg, also nicht jeder muss wegfahren, um Gott zu finden oder irgendwas zu erleben. Aber es war eine gute Chance für mich, und ich bin ziemlich gestorben, als ich da war, in Russland. Ich konnte die Sprache nicht, ich hatte da zwar Leute, die Deutsch konnten, aber das war nicht einfach. Aber wisst ihr, ich bin dahin gefahren, nicht weil ich so ein Abenteurer bin und weil ich so einfach was erleben wollte. Das war nicht der einzige Grund. Für mich war von vornherein klar, ich wollte Gott erleben. Ich wollte ihn finden. Ich wollte ihn kennenlernen. Und, das habe ich mir damals aufgeschrieben, ich wollte, dass er mir zeigt, wie ich bin. Interessant, oder? Das fällt mir jetzt erst ein. Ich wollte, dass er mir zeigt, wer ich eigentlich bin. Dass er mir einen Spiegel vors Gesicht hält. Warum sollte ein 19-jähriger junger Mann so etwas sagen? Reicht es ihm nicht, wer er ist? Nein, es reicht ihm nicht, weil ich wusste, da ist so viel Zeug in mir, da ist so viel, wo meine Seele hingeht, in diese Richtung. Ich weiß gar nicht wirklich, wer ich bin. Und ich habe gesucht, ich habe gesagt, Gott, wer bin ich? Und bei Gott geht es ziemlich viel um Realität. Eigentlich nur. Nur was real ist, was echt ist an dir, das bleibt. Ne? Und das finden wir an vielen Stellen in der Bibel, wo Gott uns das so deutlich sagt, dass nur das, was wirklich echt in deinem Leben ist, bleiben wird. Dass es jeder versuchen sollte, herauszufinden, wer er wirklich ist, was ist echt in mir. Ist da eine Menge Dreck in mir? Ist da Groll in mir? Ist da Liebe in mir, ne, die echt ist? Ich wusste es nicht. Ich wusste, dass eine Menge Sachen nicht in Ordnung waren, obwohl ich Christ war. Und wir finden solche Stellen, zum Beispiel in Psalm 73, da spricht der Psalmist von, er sagt, ich beobachte die gottlosen Leute, die reichen Leute, denen es gut geht. Die haben keine Probleme. Die strotzen vor Wohlergehen und haben Geld, reden prahlerisch daher und so weiter. Und mich stach es in den Nieren. Das heißt, meine Gefühle drehten sich. Ich habe mich geärgert über sie. Und dann sagt er später, ich war wie ein Tier. Ne? Wie ein unvernünftiges Tier, als ich so dachte. Denn als ich zum Herrn kam, in sein Heiligtum ging, schaute ich auf ihr Ende. Da zeigte mir Gott, wie sie enden werden. Denn der Boden, auf dem sie stehen, sagt er, ist schlüpfrig, ist löcherig. Das ist nicht echt, da ist kein echter Grund, auf dem sie stehen. Sie werden fallen. Ihr Ende wird schrecklich sein. Warum? Kann es sein, dass das, was sie sich aufgebaut haben in ihrem Leben, was sie glauben zu sein, überhaupt nicht echt ist? Als ich auf ihr Ende schaute, oder in 1. Korinther 3, Vers 11, können das mal aufschlagen, das ist eine wichtige Stelle. 1. Korinther 3, da spricht der Apostel Paulus von einem Richterstuhl, vor dem alle Christen erscheinen werden. Vielleicht auch andere, aber ich glaube vor allem die Christen. Und dieser Richterstuhl ist nicht dazu da, um zu verdammen, in die Hölle zu schicken oder was auch immer, sondern dieses Gericht wird über all das ergehen, was du in deinem Leben getan hast. Deine Werke, das, was du warst, ne? In der Welt, in deinem Leben. Und da steht Folgendes. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Vers 12. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welche Art des Werkes eines jeden ist, wird das Feuer erproben. So, Gottes Methode ist Feuer. Keine schöne Methode, ne? Durchs Feuer zu gehen. Das ist nicht so nett. Aber Gott macht das aus einem Grund, weil Feuer so ziemlich alles zerfrisst und alles kaputt macht, was brennbar ist. Eigentlich alles. Außer das, was nicht brennbar ist. Wenn jemand das Werk, ich lese Vers 14, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wenn jemand in einem brennenden Haus gerettet wird, dann kann er ziemlich schlecht aussehen danach, weil er sehr verbrannt ist. Nicht schön. Das wird eine schreckliche Erfahrung sein für die Leute, bei denen alles verbrennt. Eine schreckliche Erfahrung. Obwohl sie gerettet werden, steht hier. Aber wie durchs Feuer hindurch. Schaden erleiden. Gott prüft also spätestens, wenn wir vor ihm stehen, spätestens, das ist die Deadline, ne? Prüft Gott alles, was du getan hast, alles. Und es wird das bleiben, was echt ist, beziehungsweise was nicht brennbar ist. Alles, was so Fassade war, gibt ja auch bei Häusern, gibt es die Fassaden, manche haben Holz, manche Klinkersteine und so weiter. Fassaden, die nicht gut sind, die verbrennen sofort. So prüft Gott spätestens bei der Deadline, wenn wir vor diesem Thron stehen, was echt war. Und glaubt mir, vieles, was echt aussieht, ist nicht echt. Vieles, was echt aussieht, ist nicht echt. Vieles, was nach Realität aussieht, ist keine Realität. Also dieses Tal Achor, Leid und so weiter, da haben wir als Christen hier schon die Chance zu sehen, was ist eigentlich wirklich da? Wo bin ich? Wo stehe ich? Und dann können wir diese Tür der Hoffnung öffnen. Es gibt in jedem Tal Achor eine Tür der Hoffnung, weil Jesus immer da ist in diesem Tal Achor. Und er wartet auf jeden, der zu ihm kommt. Wie echt ist Jesus eigentlich in deinem Leben? Das ist eine Frage, die viele wahrscheinlich beantworten würden. Naja, Jesus, ich habe mich mal bekehrt und seitdem lebt Jesus in meinem Herzen. Er gehört halt dazu. Ne? Ist halt so normal. Ne? Und mehr auch nicht. Ich gehe zur Kirche, aber einen Moment mal. Jesus bleibt ja der gleiche gestern, heute und in Ewigkeit. Das bedeutet, Jesus ist heute der gleiche wie vor 2000 Jahren. Der echte Jesus ändert ein Leben. Ändert ein Leben vollkommen, wenn er in dieses Leben tritt. Das kann man zum Beispiel, wenn Jesus in einem wohnt, dann kommt der Charakter Jesu zum Vorschein. Es geht gar nicht anders. Es ist genauso wie wenn ich eine Hand in einen leeren Handschuh stecke, dann ist diese Hand da drin und die bewegt die Finger. Ne? Der Handschuh ist ziemlich passiv, der macht nichts. Aber die Finger da drin, die bewegen sich. Und deswegen weiß ich, da ist eine Hand drin, obwohl ich sie nicht sehe. Ich sehe ja nur den Handschuh. Deswegen, wenn Jesus in meinem Leben ist, wenn er da wohnt, dann bewegt er sich, dann wirkt er, dann hat er Mitleid. Das ist übrigens, Mitleid ist wahrscheinlich das stärkste Gefühl, das Jesus auf dieser Erde und überhaupt Gott bewegt. Mitleid. Wenn Menschen kein Mitleid mehr haben, wenn sie kein Mitleid fühlen, dann kann man fast behaupten, dass Gott nicht wirklich in ihnen wohnt. Mitleid ist ein sehr starkes Gefühl, das uns immer in die Situation einer anderen Person oder hineinbringt und fühlen lässt, was der oder die fühlt. Gott ist sehr bewegt von Mitleid. Es gehört zu Gottes Charakter. Oder in Gottes Freundlichkeit. Gottes Freundlichkeit. Jeder, der Gott erlebt, wird seine Freundlichkeit erleben. Wir haben da vorne gesungen, ich finde dieses Lied übrigens ziemlich cool, dieses Oh, how he loves us. Das hat total Realität, weil diese, ich kenne das nur von Kim Walker, die das singt, aber ich weiß, wenn sie das singt, dann singt sie das aus einer Realität heraus. Ne? Dieses Jesus liebt uns, das ist fast so abgegriffen in der christlichen Welt wie das I love you in den Charts. Ne? Also wirklich. Das ist fast so weil wir sagen das 1 Million Mal, aber da ist keine Realität drin. Da ist kaum Echtes drin. Jesus liebt mich. Jesus liebt uns. Toll. Und? Was hat das für mein Leben? Für eine Bedeutung? Hat mich das verändert? Bin ich ergriffen davon? Spüre ich diese Liebe? Haut mich diese Liebe um? Kann ich hüpfen? Wenn meine Tochter, die 4 Jahre alt ist, die spürt meine Liebe. Ne? Die spürt meine Liebe. Die springt mir ans Bein, sobald ich nach Hause komme, hüpft mich an und klammert sich an mich fest, freut sich, zeigt mir all ihre Bilder und so weiter. Ne? Die lässt mich gar nicht mehr los. Die weiß, dass ich sie liebe, die fühlt das. Würde sie wie ein Stein da sitzen, wenn ich nach Hause komme, müsste ich wahrscheinlich davon ausgehen, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Aber sie weiß, dass ich sie liebe. Warum sollte es anders sein bei den Kindern Gottes? Wir als Kinder Gottes. Ich schließe uns mal alle mit ein. Warum sollte das anders sein? Liebe ist eine Realität. Liebe ist total echt. Jeder, der die Liebe Gottes erfahren hat, der wird wissen, wie sich das anfühlt. Ne? Jeder. Jeder, der nicht weiß, wie sich Liebe anfühlt, von Gott geliebt zu werden, über alles hinweg, was ich zu sein versuche, was ich gemacht habe, wer ich bin, über alles hinweg Wer das nicht erfahren hat, wer nicht weiß, wie sich das anfühlt, der hat möglicherweise diese Liebe nie geschmeckt, weil er selber nie in die Nähe Gottes gekommen ist oder nie sich geöffnet hat für diese Liebe. Die Liebe ist da. Aber wenn wir so verkrampft sind, dass wir uns nicht öffnen können, dann werden wir diese Liebe nicht spüren. Wie echt, ne, ist Jesus in unserem Leben? Seine Liebe. Seine Freundlichkeit. Was seine Freundlichkeit auch tut, ist, sie führt uns zur Buße. Buße, beziehungsweise das Bekennen von Sünden, ist mittlerweile, muss ich sagen, durch Gottes Freundlichkeit, durch seine Gnade, zu so einer Realität in meinem Leben geworden, dass ich gar nicht mehr weiß, wie ich anders leben könnte. Es geht gar nicht anders. Früher, das war nicht immer so. Schlag mal Römer Kapitel 2 auf. Da steht das nämlich drin, dass Gottes Gnade oder Gottes Freundlichkeit, Gottes Gottes Güte uns zur Buße führt. Römer 2, Vers 4. Genau. Da steht: Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Diese Buße, dieses Umkehren, dieses Bekennen auch der Sünde ist ein Punkt, wo du normalerweise musst du da echt werden. Ehrlich gesagt, ich muss auch sagen, dass ich irgendwann so ausgetrickst wurde vom Teufel und vielleicht manch ein anderer auch, dass irgendwann das Bußetun, vor allem wenn man in einer Gemeinde ist wie unserer hier, Hütte Davids, dass das Bußetun fast populär wird und man dann sich quasi zur Schau stellt oder irgendwie auftreten will als jemand, der immer demütig und Buße tut und so weiter, dann wird das wieder zu einem Schein. Ne? Alles, was Realität ist, kann auch zu einem Schein werden, wenn wir es missbrauchen. Das ist ja genau das Gleiche, was der Teufel tut. Er dreht die Wahrheit um. Ne? Er verfälscht sie. Und ich habe erlebt, dass jedes Mal, wenn seine Freundlichkeit mich zur Buße geführt hat, wenn ich meine Sünden bekannt habe, ob vor Menschen oder vor Gott, übrigens sehr oft vor Menschen, weil ich irgendwann hat Gott mir erklärt, wenn du das nur von mir, also vor Gott können wir viel reden und wir können viel tun und so weiter. Vergib mir und so weiter. Aber Gott ist, oft merken wir seine Gegenwart gar nicht. Oft scheint er uns doch so weit entfernt, dass diese Echtheit gar nicht zum Vorschein kommt. Aber wenn wir anfangen, vor Menschen unsere Sünden zu bekennen, dann geht's ums Ganze. Dann fällt es schwer, noch ein Gesicht zu wahren. Ne? Weil dann kannst du nichts mehr verstecken, wenn du deine Sünden bekennst, offen darlegst. Im Jakobusbrief steht, bekennt einander die Sünden, voreinander die Sünden, damit ihr geheilt werdet. Das hat auch eine Wirkung, definitiv. Und ich habe oft gemerkt, wenn Gott mich überführt hat und ich darauf geantwortet habe, dann kam die Gegenwart Gottes so extrem und das, was das bewirkt hat an Veränderung in meinem Leben, in meiner Ehe, mit meiner Frau, das möchte ich nie wieder missen. Ich erinnere, also wir haben unzählige Male erlebt, wirklich, wie die durch Buße, durch Bekennen von Sünden, so unangenehm es manchmal ist, wie Gottes Gegenwart angezogen wird. Ich erinnere mich an diese eine Situation, daran hat Helmut mich letztens erinnert. Er sagte, ja, die Situation, wo ihr im Auto gefahren seid und ich wusste gar nicht genau, was er meinte, aber ich glaube, es war die Situation, wo wir, ich und meine Frau, wir sind im Auto gefahren und es war viel Frust da. Und Frust ist ja etwas, was sich ansammelt, so mit der Zeit. Das sind so Kleinigkeiten, die häufen sich an und irgendwann ist da so eine Härte. Man reagiert aus Ärger und man erwartet schon, verletzt zu werden, ne, wenn dieses oder jenes Thema angesprochen wird. Ne? Und da ist Frust, da ist irgendwie auch eine Hoffnungslosigkeit. Und dann fuhren wir im Auto und irgendwie habe ich dieses spezielle Thema, ich weiß gar nicht mehr genau, was es war, angesprochen. Und ich merkte, Gott kam. Er kam in dieses Auto. Das Auto, und wenn Gottes manifeste, wahrnehmbare Gegenwart kommt, dann reagiert die Seele, reagieren wir irgendwie darauf. Irgendwie merkt man das. Manche, egal wie. Auf jeden Fall, ich merkte, Gott kam. Und wir kamen zu einem Punkt der Wahrheit, wie wir vorher wahrscheinlich noch nie gekommen waren. Ich konnte kaum noch fahren, weil ich so am Heulen war, weil ich so am Weinen war. Und das war nicht gemacht, das war echt. Und ich habe Dinge angesprochen, die so tief vergraben waren in mir und in meiner Frau, die ich hervorgeholt habe, die hätte ich nie, wenn Gott nicht so gekommen wäre, ansprechen können. Ja? Nicht in dieser Realität, nicht in dieser Echtheit. Oft ist es ja so, wir wissen, da ist irgendwas falsch zwischen mir und dem Bruder oder der Schwester oder zwischen Ehepartnern, was auch immer. Und wir sprechen das vielleicht an, aber es kommt nie zum Durchbruch. Es ist nie wirklich so echt, die Buße oder die Reinigung. Und deswegen müssen wir die Chancen nutzen, die Gott gibt, wenn er uns überführt. Und Gott war so da. Ich weiß gar nicht, wie ich Auto gefahren bin. Und wir waren beide am Weinen und Gott hat ein tiefes Werk vollbracht, ohne dass wir uns darauf vorbereitet haben, ohne dass wir, keine Ahnung, einen Tag gefastet haben. Obwohl das nicht schlecht ist, wenn jemand fühlt, dass er das tun soll, aber wir hatten das nicht. Gottes Gegenwart kommt, wenn wir zur Wahrheit kommen, zu dem, wie wir eigentlich sind, was da tief drin ist. Und wir haben oft so etwas erlebt. Aber an diese eine Fahrt erinnere ich mich besonders. Komischerweise passiert uns das häufig im Auto. Vielleicht, weil wir angeschnallt sind und nirgendwo hin können. Wahrscheinlich, so erkläre ich mir das. Ne? Dann sitzt man nebeneinander und kann sich mit nichts anderem beschäftigen. Das ist gut. Das ist gut. Gott nutzt die Chancen. Übrigens ist das auch gut, um Kinder ruhig zu stellen. Ne? Die sitzen dann auch im Auto und man fährt. Naja, wir sind ja auch Kinder und Gott stellt uns manchmal auch im Auto ruhig. Bei mir ist das ziemlich häufig so. Naja, also das tut Gottes Freundlichkeit. Sie führt uns zur Buße. Wisst ihr, das ist etwas Schönes, weil danach bist du ein Stück echter. Du bist ein Stück realer. Und bei Gott zählt nur, was echt ist. Bei Gott zählt nur, was echt ist. Und die Frucht, die dabei herauskommt, ihr kennt bestimmt alle diesen Vers in Galater 5, 22, die Früchte des Geistes, wir lesen das mal kurz. Die Frucht, die aus einem echten Jesus in dir zum Vorschein kommen muss. Es geht gar nicht anders. Ne? Wenn Jesus lebt, dann bewirkt er was. Wenn Jesus tot ist oder nicht da ist, dann bewirkt er nichts. 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn Jesus in uns wohnt, müssen wir früher oder später diese Früchte sehen. Das kann den einen oder anderen unter Druck bringen und denken, oh nein, was soll ich tun? Ich muss mehr lieben. Am besten melde ich mich zu einem Einsatz und fahre nach Afrika und liebe die Waisenkinder dort und baue an dem Waisenhaus mit und so weiter. Nicht schlecht, kann man machen, wenn dir das hilft. Aber wisst ihr, wir haben eine Sache, eine sehr nützliche Sache gelernt hier. Mittlerweile alle, die etwas länger dabei sind hier in der Hütte Davids, die haben eine ganz wichtige Sache gelernt. Das Christentum, dein christliches Leben, fängt immer wo an? Bei dir zu Hause. Ja, richtig. Die Jungs haben was gelernt. Das fängt bei dir zu Hause an. Wenn du zu Hause nicht lieben kannst, wenn du bei dir zu Hause nicht lieben kannst, dann kannst du wahrscheinlich auch nicht wirklich lieben, wenn du da draußen bist. Oder du strengst dich an und versuchst zu lieben. Das funktioniert auch eine Weile, ne? Wenn man versucht zu lieben. Aber es wird nicht die Liebe Jesus sein, weil die Liebe Jesus ist zu Hause genauso echt wie in Afrika. Die ist nicht anders. Die ist zu Hause genauso echt. Wenn du in Afrika lieben kannst und zu Hause nicht, dann ist das wahrscheinlich nicht die Liebe Jesu. Oder, also irgendwas ist dann nicht echt. Und es bleibt nur das, was echt ist. Wie echt ist Jesus in deinem Leben? Ist sein Charakter, wird er Teil deines Wesens? Übernimmt er wie dieser Handschuh, diese Hand im Handschuh? Oder ist Jesus jemand, von dem du liest in der Bibel, von dem du hörst, den du mal angenommen hast oder in dein Herz eingeladen hast vor irgendeiner Zeit? Wer ist Jesus? Oder ist Jesus Realität? Echt? Ein weiterer Punkt, an dem wir prüfen können oder so einen Reality-Check machen können, ist die Frage, wie echt ist die Nachfolge in deinem Leben? Nachfolge, das ist ja, oder Hingabe, das ist auch so ein Wort. Das ist übrigens fast ganz aus meinem Wortschatz, christlichen Wortschatz, gewichen. Warum, fragt man sich vielleicht. So Hingabe, das ist ja so, ja, von den Leuten, die es wirklich ernst oder die es wirklich ernst mit Jesus meinen und die so ein hingegebenes Leben führen wollen, das ist eins der Lieblingsworte von den Leuten. Ich war auch so. Ne? Ich wollte so alles für Jesus. Ich war hingegeben. Ne? Sicherlich war das auch nicht schlecht. Gott hat ja seinen Weg mit mir gehabt. Aber jetzt, wenn ich so zurückschaue auf das, was so meine Hingabe war, dann war das, ja, ich muss sagen, dass ich in vielen Bereichen einfach ein religiöser Spinner war, der hingegeben leben wollte. Ne? Aber Gott sei Dank hat Gott mich an so Punkte geführt, die ich nicht selbst gemacht habe. Ich kann mich an diese eine Situation erinnern, da saß ich am Tisch bei mir zu Hause. Das war kurz nach meiner Taufe irgendwann mit 16 Jahren. Ich habe mich übrigens auch taufen lassen, weil ich dazugehören wollte. Denn man konnte ja nur Mitglied werden, wenn man sich taufen ließ. Und es gehörte halt zum so christlichen Leben dazu. Ne? Aber auch das, Gott sieht über viele Dinge hinweg, wisst ihr? Er sieht das Herz. Er sieht nicht das, was du so machst und versuchst zu sein. Er sieht immer das Herz. Gott sieht sowieso immer nur das Echte. Und ich saß da an meinem Tisch und hatte dieses Buch in meiner Hand mit dem Titel Zerbrich mich, Herr. Ich habe das zu meiner Taufe geschenkt bekommen. Ich fand, der Titel war überhaupt nicht ansprechend. Ich fand es auch, das lag irgendwie ziemlich lange. Und dachte ich, schaust du mal rein. Ne? Dann habe ich das gelesen und Gott war wieder da. Bam. Und dann saß ich da an meinem Tisch und ich merkte, Gott, ich glaube, zerbrochene Gefäße sind ziemlich wertvoll für dich. Ich glaube, ich will auch zerbrochen sein. Und ich weiß, ich war sehr bewegt. Und ich habe sogar ein wenig geweint. Wirklich. Damals, so mit 17 Jahren oder so. Übrigens, fast jedes Mal, wenn unsere Tränen echt sind und nicht aus Selbstmitleid oder aus irgendwas auch immer kommen, wenn unsere Tränen echt sind, dann wird etwas in unserem Herzen weich. Das ist fast immer so. Und ich sagte, Herr, zerbrich mich. Ich habe diesen Titel plötzlich, war das Leben für mich. Versteht ihr? Es war nicht nur irgendein Buch, es war Leben für mich. Zerbrich mich. Und Gott nimmt solche Gebete ziemlich ernst. Er fing an, mich zu zerbrechen. Wie echt ist Zerbruch in deinem Leben? Wie echt ist das Kreuz in deinem Leben? Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der soll nicht versuchen, so hingegeben wie möglich zu sein, was auch immer das bedeutet, ne? Immer zur Jugendstunde zu gehen oder immer jeden Tag die Bibel zu lesen und so weiter, ist ja alles nicht verkehrt. Das ist nicht verkehrt. Aber das ist nicht, Jesus sagt nicht, wenn du mir nachfolgen willst, jeder, der mir nachfolgen will, sollte mindestens ein Kapitel aus dem Gesetz jeden Tag lesen und mindestens so viel Zeit am Tag in meiner Gegenwart verbringen. Sagt er nicht. Gehört vielleicht dazu. Aber Jesus sagt eins, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Wie echt ist das Kreuz? Was ist das Kreuz? Für mich war das Kreuz voll lange kein Begriff. Null. Kreuz, okay. Kreuz ist so, da ist Jesus für mich gestorben. Okay, aber ist das alles? Ist das alles? Jesus ist gestorben. Ich kann jetzt in den Himmel kommen. Ne? Ist das alles? Nein. Da ist so viel mehr. Jeder, der mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf sich täglich. Oft verbinden wir ja mit dem Kreuz die Leute, die so wissen, okay, das Kreuz ist nicht nur das, wo Jesus für mich gestorben ist, sondern es ist auch so, es hat was mit meinem Leben zu tun, ich muss mein Kreuz auf mich nehmen und so. Die Leute denken oft, naja, das Kreuz ist so, all das Schlechte und das Leid und so weiter, das ist mein Kreuz und ich muss mein Kreuz tragen. Das Leben ist nicht leicht, ne? Es ist hart und wir müssen unser Kreuz tragen. Wir müssen da irgendwie durchkommen. Diese Leute sind meistens nicht so glücklich. Bei denen merkt man, die meinen es sehr ernst mit dem Christsein. Ne? Das Kreuz. Aber das Kreuz hat auch was mit all meinen guten Seiten zu tun. Mit all dem, was ich gerne sein möchte, wie ich gerne vor den Leuten erscheinen will, nämlich gut. Ich war immer so der brave Junge. Immer. Ich war der Hoffnungsträger meiner Familie. Ich war der Einzige, der Abitur gemacht hat. Ich war jemand, der, naja, relativ intelligent war und die Kultur, ne, getragen hat. Ich habe genau mit 16 schon so, habe ich gelernt, wie man dirigiert und habe einen Chor geleitet und so weiter, ne? Ich war also wirklich jemand, auf den man bauen konnte in der russlanddeutschen Szene. Ja, genau, danke. Ja, und das war, also viele Leute, vor allem mein Vater, der war ziemlich stolz auf mich. Ne? Leider muss ich sagen, dass ich ihn so im Laufe meines späteren Lebens sehr enttäuscht habe. Nicht gerne. Das war übrigens eins meiner härtesten Kreuze, wenn ich so das immer so sagen darf. Ich war immer der brave Junge. Ich habe schon mit, lasst mich nicht lügen, aber bestimmt mit 5 Jahren oder so bei meinen Eltern um Vergebung gebeten, weil ich Bonbons geklaut hatte, weil ich eine Zigarette geraucht hatte oder was versucht habe und so weiter. Es hat mich geplagt. Ich fand keinen Frieden, ne? Ich war immer der brave Junge. Aber wisst ihr, ich war auch jemand, der von Anklage und religiösen Geistern fast aufgefressen wurde. Müsst ihr euch mal vorstellen, ich habe mir nicht mal, weil ich so voll war von Religiosität und von Anklage, ich habe mir nicht erlaubt, in den Urlaub zu fahren. Ich habe mir nicht erlaubt, Motorradführerschein zu machen, obwohl Motorrad für mich die Leidenschaft schlechthin war. Habe ich mir nicht erlaubt. Konnte ich nicht. Sobald ich den Gedanken hatte, kam ich unter so ein Feuer. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Es war eine Qual. Niemand konnte das verstehen. Ich dachte wirklich, das muss Gott sein. Ich bin halt voll hingegeben. Ne? Ich dachte das wirklich. Ich war einen Haufen Elend. Schrecklich. Ich möchte nie wieder dahin zurück. Und ich bin froh für jedes bisschen Freiheit und Freude und Spaß und Hüpfen und Tanzen, das ich erleben darf. Wirklich. Versteht ihr? Ich war wirklich arm dran. Eine arme Sau. Ehrlich. Ich will nie wieder dahin zurück. Aber ich war hingegeben. Ich war ein frommer Junge. Ne? Und dann fing Gott an, das so etwas aus dem Ruder zu bringen. Und das war sehr gut. Er fing an, mich da rauszuholen aus dieser ganzen Scheiße. Ganz ehrlich. Das war ein Sumpf. Ich kam nicht alleine da raus. Selbst nachdem ich Gott so massiv erlebt hatte. Die Jungs können das bezeugen hier. Helmut und Paul und einige andere auch. Bis ich mir ein Auto kaufen konnte, das ich gerne wollte, mussten Berge versetzt werden. Warum? Weil ich es mir nicht erlauben konnte, weil ich so verbogen und so kaputt war innerlich, emotional, dass ich nicht normal mich freuen konnte. Versteht ihr? Obwohl Gott längst gesagt hat, gerne, hier, mach es, bitte. Versteht ihr? Und wie schuldig ich mich gefühlt habe. Das war, aber ich dachte, ich bin echt. Mein Weg war in meinen Augen richtig. Und dann kommt der Stolz noch hinzu. Ich dachte, ich bin echt. Versteht ihr? Ja, ich bin in der Realität. So, das ist wahrscheinlich, das Christenleben ist halt nicht einfach. Ne? Ja, Gottes Gnade hat mich dann zur Buße geführt über viele Dinge. Und das Kreuz, wo ich ja eigentlich hin wollte, das Kreuz ist nicht nur da, um irgendwas Böses zu beseitigen, so die Sünde, das Negative, ne? Das bleibt alles am Kreuz. Danke, Herr, dass du mir vergeben hast. Das ist herrlich, das ist gut. Aber das Kreuz schafft eine ganze Menge anderes Zeug weg, was so gut aussieht, was so fromm aussieht. Wisst ihr? Gott will nichts mehr als Kinder, die echt sind vor ihm. Weil mit denen kann er etwas tun. Die wollen nämlich nicht mehr jemand sein, sondern die wissen, wer sie sind in seiner Gegenwart. Die wollen nicht jemand sein, die wollen nichts spielen. Die wollen nicht fromm aussehen. Es ist wie ein Kind, und sowas gibt es wirklich. Das ist wie ein, wenn wir so sind, wie ich früher war, das ist wie ein Kind, das wenn es eine schlechte Note in der Schule geschrieben hat, zu seinen Eltern kommt und sagt, Mama und Papa, ich habe leider jetzt eine 4 mitgebracht aus der Schule und ich werde jetzt eine Woche Hausarrest haben. Danke, dass ihr so gerecht seid mit mir. So ist das. Und dann geht es auf sein Zimmer und schließt sich ein. Ja. Wisst ihr, wie viele Christen so sind? Es gibt viele. Auch das ist etwas, was am Kreuz hängen bleibt, was wir dahin bringen dürfen. Aber wenn wir glauben, dass das echte Hingabe ist, das, was eigentlich Religiosität ist, wenn wir glauben, dass das echte Hingabe ist, dann wird es manchmal ziemlich schwer, das loszuwerden. Aber Gott hat mir Gnade gegeben und ich durfte das loswerden. Wie echt ist das Kreuz in deinem Leben? Was hat es in deinem Leben beseitigt? Was ist hängen geblieben? Nur deine Sünde? Nur das Böse? Oder auch das, was du versuchst zu sein? Auch das Gute? Wisst ihr, wir können so gepusht werden von anderen, wenn wir irgendeine Gabe haben und denken, das ist das ultimative Geschenk von Gott und ich bin vorherbestimmt. Zum Beispiel, wenn du in christlichen Kreisen Klavier spielen kannst und singen kannst, bist du der Lobpreisleiter, ne? Oder der Chorleiter oder was auch immer. Nein. Bei Gott gibt uns diese Gaben, klar, ohne Frage. Aber diese Gaben, die können uns noch einen Kilometer höher in den Stolz reinbringen, als wie Gott es eigentlich geplant hat. Er gibt uns diese Gaben gerne, er beschenkt uns. Oft beten wir um Sachen, Herr, gib mir Gnade oder lass das und das geschehen. Und wisst ihr, Gott tut das manchmal, weil wir das in unserem Herzen festgesetzt haben, weil das für uns so der christliche Weg ist oder was auch immer. Und dann gibt Gott uns das, weil er uns immer gibt, was in unserem Herzen ist. Er gibt uns das. Aber wisst ihr, wir werden dadurch nicht glücklich. Es wird uns, vielleicht denken wir, dass wir glücklich sind, aber unser Herz wird immer stolzer dadurch. Wenn Gott mir nicht gezeigt hätte, dass das Kreuz für mich auch bedeutet, mich nicht mit meiner Gabe zu identifizieren. Wisst ihr, ich bin dann dahin gekommen, dass ich sagte, irgendwann wurde ich vor die Frage gestellt, was ist so das Schwerste oder was würdest du am unliebsten hergeben? So, was würde dir am meisten Schmerz, wenn du es hergeben müsstest? Dachte ich. Und dann fiel mir sofort ein, das war damals in Russland, auf irgendeiner Jugendstunde, ich weiß es nicht, fiel mir sofort ein, boah, ohne Musik würde ich nicht klarkommen. Musik ist so, das war für mich total wichtig. Obwohl ich da noch nicht studiert hatte und nichts, ich war eigentlich musikalisch gesehen ein Niemand, ne? Aber in der Gemeinde dort war ich schon jemand, weil es dort halt keine wirklichen Musiker gab. So, boah, Musik, ja, das wäre echt Horror für mich, wenn du mir die Musik nehmen würdest. Und dann kommt natürlich so diese Anklage, ja, du musst das alles hinlegen. Das ist, Gott will, dass du das alles auf den Altar legst und so weiter. Ja, und? Und hätte ich das getan in meiner Religiosität, dann wär in meinem Leben sowieso noch keine Änderung aufgetreten, weil die Musik in meinem Herzen war. Versteht ihr? Musik ist ja nichts Böses. Aber sie war in meinem Herzen. Gott hat sie mir gegeben. Gott hat mir Begabung gegeben. Das ist wunderbar. Aber ich hing daran. Ich hing daran. Das war etwas Gutes. Es war etwas, was mir Ansehen verschaffte. Es war, und so gibt es viele andere Sachen, ne, die uns Ansehen verschaffen. Es ist etwas Gutes. Es sind wunderbare Gaben, die auch im Leib sehr nützlich sein können, also in der Gemeinde. Aber Gott wusste, das wird mich in den Stolz bringen. Und glücklicherweise hat Gott mir dann irgendwann, das ist wie dieses Beispiel, vielleicht habt ihr das gehört, wenn ein Mann mit einem Mantel geht und wie geht das Beispiel, das mit dem die Sonne und der Sturm. Was macht der Sturm, um dem Mann diesen Mantel auszuziehen? Er weht mit all seiner Macht und der Wind wird stärker und stärker. Aber die einzige Reaktion des Mannes ist, er macht ihn noch mehr zu und hält diesen Mantel noch mehr fest. Er wird ihn nicht ausziehen. Der Wind will den Mantel wegwehen, aber das kriegt er nicht hin. So, was macht die Sonne? Gar nichts. Sie scheint einfach nur. Und es wird wärmer und wärmer. Und irgendwann zieht der Mann diesen Mantel freiwillig aus. Er will ihn loswerden. Ne? Und so war das bei mir. Irgendwann merkte ich, das, was ich versuchte zu sein in der Gemeinde, das ist mein Image. Das ist nicht mein wirkliches Ich. Das ist mein Image. Und ich wollte das loswerden. Irgendwann sagte ich mir, Herr, ich will nicht der Musiker sein. Ich will nicht der, was auch immer sein, für die anderen Leute. Ich habe keine Lust mehr drauf. Ich will das ablegen. Ich lege es hin. Gerne, Herr. Und ich wollte nicht mehr all das machen, was Leute von mir verlangen. Das war eine Zeit, wo ich wirklich zum Nullpunkt, was meine Begabungen anging und so, zum Nullpunkt kam. Ich kam wirklich runter, komplett. Ich habe mich nicht mehr damit identifiziert. Und ich dachte wirklich, ich werde es nie wieder machen, höchstwahrscheinlich. Es sei denn, Gott stellt mich dahin und sagt, so, jetzt machst du es wieder. Ich wollte das nicht. Und das war total gut. Das war ein Teil des Kreuzes für mich. Ich habe mich nicht mehr damit identifiziert. Das ist Realität. Das ist echt. Weil wer bin ich? Es gibt Leute, die identifizieren sich mit ihrem Schmerz. Ihnen wurde das und das angetan und dieser Schmerz sitzt so tief, dass sie immer wieder daran erinnert werden. Sie identifizieren sich über diesen Schmerz. Sie leiden und es geht in Depressionen über. Sie erzählen Psychologen von ihrem Schmerz, allen möglichen Leuten, die sie fragen, wie geht es dir und so weiter. Sie erzählen ihnen von diesem Schmerz. Der Schmerz bestimmt den ganzen Alltag, alles. Diese Erfahrungen, diese Demütigungen und so weiter. Und jetzt sagt diesen Leuten mal, werd diesen Schmerz los. Du brauchst ihn nicht mehr haben. Wisst ihr was? Diese Leute kriegen Angst. Warum? Weil ihre ganze Identität, alles, was sie sind, was sie fühlen, auf einmal nicht mehr da ist. Ne? Das macht das Kreuz. Und ich bin sehr froh, dass ich die Realität des Kreuzes erlebt habe. Erlebst du die Realität des Kreuzes auch? Wir haben ein Christentum, in dem das Kreuz nicht mehr eine selbstverständliche Realität ist. Überhaupt nicht. Das Kreuz ist degradiert auf Anhänger, die man sich hier dranhängt. Oder auf, mag es auch noch so schön sein, auf Kreuze, die Dekoration sind. Und vielleicht ein Kreuz, vor dem man mal so imaginär irgendwann während seiner Bekehrung war. Mehr auch nicht. Weil das Kreuz ist total echt. Und es will aufräumen mit unserem Leben. Damit das echte Leben, der Christus, der Jesus, der echt ist, mit seinem Charakter in mir hervorkommt. Eine weitere Frage ist, was ist mit Zerbruch und Schwachheit, Zerbrochenheit? Ist das attraktiv? Ist das überhaupt etwas? Nein, ist es nicht. Nicht attraktiv. Wer will schon gerne zerbrochen sein? Wer will schon gerne schwach sein? Wer will schon gerne ein Niemand sein? Aber scheinbar hat Gott sich Zerbrochenes ausgewählt. Wisst ihr, aber in meiner Religiosität wollte ich schon immer zerbrochen sein. Ne? Ich wollte schon immer der Demütige sein. Ich wollte das. Ihr merkt, auch das kann zu meinem Image werden, zu meinem Schein, zu meiner Maske. Der Demütige. Ne? Und voller Stolz. Wenn mir jemand sagte, du lässt dich viel zu viel anklagen. Du bist viel zu, das ist falsche Demut. Wie bitte? Hallo? Ich wollte immerhin, ich bin hingegeben, ja? Ich bin demütig. Jesus sagt, sei demütig. Ich bin demütig. Nein, falsche Demut, vergiss es. Das kratzt da an irgendeiner Sache in meinem Herzen, die sich nicht gut anfühlt. Stolz. Demut und Stolz können doch nichts gemeinsam haben. Doch, falsche Demut kann eine ganze Menge mit Stolz zusammen gemeinsam haben. Aber wenn echte Zerbrochen, wisst ihr, was eine der echtesten Zerbrochenheiten oder Demütigungen ist, die man erleben kann? Die Zerbrochenheit über dein eigenes, dreckiges, stolzes Herz. Wenn du anfängst, darüber zerbrochen zu sein, dann hast du wirklich eine Zerbrochenheit erlebt, die Gott sehr gefällt. Und Gott in der ganzen Bibel, überall geht es um Zerbrochenheit. Gott selbst ist vor Grundlegung der Welt zerbrochen und ein geschlachtetes Lamm. Vor Grundlegung. Gott, Zerbrochenheit ist für Gott unglaublich wichtig. Und er hat, in Jesaja 57 sagt er das, ich, der Herr, der Allmächtige, wohne in der Höhe, wohne dort, wo niemand hinkommen kann. An anderer Stelle heißt es, er wohnt in einem unzugänglichen Licht und in dem der zerbrochenen und zerschlagenen Herzens ist. David sagt das im Psalm 37. Du liebst, wie heißt es, schlagen wir mal auf, lesen wir das einmal, das ist ein wichtiger Vers. Psalm 37. Psalm 34. Psalm 34, Vers 19. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind. Und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Der Gerechte muss viel Böses erleiden, aber aus allem rettet ihn der Herr. Gott ist denen, die zerbrochenen Herzens ist nah. Und wenn jemand die Nähe Gottes erlebt hat, die spürbare Nähe Gottes, dann wird er wissen, was das bedeutet. Ich weiß, was das bedeutet, wenn Gott dir nah ist. Das ist mehr als die Allgegenwart Gottes. In Jesaja 6 heißt es, die Herrlichkeit des Herrn erfüllt die ganze Erde. Gott ist überall. Gott ist in der Natur sichtbar. Gott ist überall. Aber wenn Gott dir nahe kommt, weil du ein zerbrochenes Herz hast, dann ist das mehr. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch, steht in Jakobusbrief. Oder den Demütigen gibt Gott Gnade, den Stolzen widersteht er. Das ist Wahrheit. Das ist echt. Und ich werde das erst erleben, wenn ich anfange, zur Realität zu kommen. Und die Realität eines zerbrochenen Herzens ist, dass ich nicht toll bin. Ich bin nicht toll. Ich hab's nicht geschafft. Ich bin niemand. Das ist die Realität eines zerbrochenen Herzens. Und alles, was zählt vor Gott, ist, bist du in der Realität, bist du da, wo die Realität ist? Er sieht die Realität in dir. Er weiß genau, wer du bist. Aber die Frage ist, bist du auch da? Oder ist für dich Zerbrochenheit oder Demut eine religiöse Fassade? Ein getünchtes Grab? Wisst ihr, die Pharisäer waren sehr demütig. Die waren wirklich gut. Jesus sagt, wisst ihr, was in einem Grab ist? Da ist Verwesung und Maden und da stinkt es, da ist verfaultes Fleisch. Ja, so sagt er, seid ihr. Ihr seid Gräber, in denen es total ekelhaft ist, aber von außen seht ihr schön aus. Das ist unsere Demut. Das ist meine Hingabe, die ich versuche zu produzieren. Aber wenn ich zur Realität komme, dass ich zerbrochen bin über meinen eigenen Dreck, dann werde ich die Nähe Gottes erleben. Und glaub mir, ich habe sie oft erlebt. Und Gott hat mein Herz geheilt dadurch. Ich hatte ein sehr krankes Herz und Gott ist noch längst nicht fertig mit mir. Aber viele Bereiche sind geheilt worden. Da ist die Wunde, das Kaputte, denn jeder, der versucht, etwas zu sein, der tut das nicht einfach, weil ihm das Spaß macht, sondern weil da etwas verdreht ist, weil da vielleicht Verletzungen sind und ich versuche, jemand zu sein, um das nicht hervorzubringen. Jede Verletzung tut weh, wenn ich sie aufkratze, nicht wahr? Deswegen ist es lieber, ich verdecke sie, ich tue ein Pflaster drauf, damit man es nicht sieht. Vor allem, wenn die Verletzung vielleicht etwas unschön ist. Aber jeder, der an diesen Punkt kommt, wo er zur Realität kommt, der wird die Nähe Gottes spüren. Und in 2. Korinther 13, das schlagen wir auch auf. 2. Korinther 13. Da steht in Vers 4 und 5. Denn wenn er auch aus Schwachheit gekreuzigt wurde, so lebt er. Doch aus Kraft, aus der Kraft Gottes. So sind auch wir zwar schwach in ihm, doch werden mit ihm leben aus der Kraft Gottes für euch. Wenn wir an diesem Punkt sind, an dem Punkt unserer Schwachheit, wo wir selber nichts tun können, da erst können wir Gottes Leben, Gottes Kraft erleben. Vorher nicht. Vorher bin ich dazu verdammt, in meiner eigenen Kraft zu leben. Und die bleibt nicht lange. Spätestens bei der Deadline, ihr wisst am Anfang, ne, der Predigt. Spätestens bei der Deadline wird meine eigene Kraft in Flammen aufgehen. Weg. Wie Stroh. Meine Kraft, wenn ich in meiner Kraft bin oder in meiner Religiosität, in meiner Fassade, wer auch immer ich sein will, was auch immer ich sein möchte, ne? Wenn ich in dieser meiner eigenen Kraft lebe, dann ist das mein Gericht. Das ist ich verdamme mich damit selbst, weil meine Kraft nicht lange bleiben wird. Versteht ihr? Das ist wie der Psalmist im Psalm 73. Ich schaute den Reichen an, dem, denen es gut geht, der in seiner eigenen Kraft lebt. Und dann zeigt Gott mir ihr Ende. Das, was sie dachten, ihre Sicherheit, das war ihre Verdammung. Versteht ihr? Weil man in einer Lüge lebt, weil man verblendet ist. Wenn wir anfangen, schwach zu werden, mit Christus gekreuzigt werden, wenn wir anfangen, das zu verleugnen, was wir eigentlich sein wollen, was auch immer das ist, und sagen, Herr, ich will es nicht mehr und ich werde Buße tun. Herr, überführe mich. Wisst ihr, die Überführung. Ich habe einen Mann gehört, und es tut mir leid für diesen Mann, der war in einem im Tal Achor. Ihm ging es wirklich dreckig. Und er merkte, er hat nicht mehr die Kontrolle über sein eigenes Leben, über seine Gefühle, über sein, es ging ihm alles über den Kopf. Und dieser Mann, und dann hat er Wahrheit gehört. Und Gott fing an, ihn zu überführen. Und wisst ihr, was er sagte? Ich will das nicht. Dann geht es mir noch dreckiger. Ich will diese Überführung nicht. Und er hat es weggeschoben. Bald ging es ihm wieder besser. Gott gab ihm wieder sein altes Leben, was auch immer. Es ging ihm halt, die Umstände hatten sich geändert und so weiter. Aber wisst ihr, was das bedeutet? Zu sagen, Gott, ich will deine Überführung nicht. Ich will nicht an den Punkt kommen, wo ich alle Karten auf den Tisch lege und sage, Herr, ich hab's verbockt. Das ist ziemlich hart. Das bedeutet, ich lebe in meiner Kraft, die spätestens bei der Deadline in Feuer aufgehen wird. Aber wenn wir in unsere Schwachheit hineinkommen und in die Realität kommen über unser Leben und echt werden, wisst ihr, dann passiert das, was bei mir in vielen Bereichen passiert ist. Ich habe angefangen, sein Leben zu schmecken. Seine Freiheit zu schmecken. Das steht ja hier in Vers 4. So sind auch wir zwar schwach in ihm, doch werden wir mit ihm leben aus der Kraft Gottes. Das ist wahr. In dieser Schwachheit, die in Jesus war und ist, ist gleichzeitig eine unglaubliche Kraft. Und jeder, der dahin kommt, der echt wird, unser Jugendgottesdienst heißt, sei echt, jeder, der echt wird mit Jesus, mit seinen Mitmenschen, der wird in diese Kraft Gottes hineinkommen. Das wird sein Leben völlig umdrehen. Und dann ist es möglich, über Sünde zu herrschen. Nicht nur Vergebung für Sünde zu bekommen, sondern über Sünde zu herrschen. Von Anfang an sagt Gott zu Kain, die Sünde lauert vor deiner Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet, aber du sollst über die Sünde herrschen, von Anfang an. Wisst ihr, wie viele unzählige Christen nie über die Sünde herrschen? Nie. Sie wissen wohl, dass Gott Sünde vergibt, aber herrschen? Ja. Kraft Gottes. Herrscht Jesus über die Sünde? Amen. Ja. Er herrscht. Herrscht Gott über die Sünde? Ja. In seiner Kraft. Ist Jesus Herr über diese Sünde, die sein Verlangen auch auf ihn gerichtet hatte? Ja. Warum nicht auch wir? Vielleicht sind wir das nicht, weil wir nie an diesen Punkt gekommen sind, an dem Jesus war. Wo er alles niederlegte. Alles. Und weil er alles niederlegte, weil er zur Realität kam. Die Realität, in die er hineinging, war, Gott, ich bin der schlimmste Sünder. Ich nehme alle Sünde der ganzen Welt auf mich. Das war die Realität, in die Jesus hineinkam. Er legte alles ab. Es war unsere Identität, die er annahm. Und deswegen erhöhte ihn Gott über alle Maßen, über alles, was irgendeinen Namen hat. Über jeden Fürst im Himmel, über jeden, alle Herrschaft wurde ihm gegeben. Und er muss herrschen, so lange, bis er alle Feinde zu seinen Füßen gelegt hat. Steht, weiß ich nicht wo, irgendwo in der Bibel. Christus muss herrschen, bis er alle Feinde zu seinen Füßen gelegt hat. Wer in Jesus ist, der wird das erleben. Wie die Feinde sich zu unseren Füßen legen müssen. Und Sünde ist ein Feind. Aber wir werden das nie erleben, Leute. Wir werden das nie erleben, wenn wir nicht zur Realität kommen. Wenn wir nicht das, was wir so festhalten, ob es unser geistliches Leben ist oder unsere Sünde oder was auch immer, wenn wir das nicht niederlegen. Und Leiden ist ein wichtiger Schritt dahin. In 1. Petrus 4, Vers 1 steht, wenn wir leiden für Christus, schließen wir mit der Sünde ab. Viele haben Angst zu leiden. Angst, Dinge aufzugeben zum Beispiel. Ne? Wenn wir leiden, schließen wir mit der Sünde ab. Für Christus, in Christus leiden. Es gibt auch Leid, dass wir uns selber, wo wir uns selber reinreiten. Ne? Verbotene Spiele im Internet spielen und eine Rechnung kriegen oder so. Kann passieren, ist unangenehm, ist Leiden. Aber da habe ich mich selbst reingeritten. Wenn ich für Jesus leide, wenn ich zur Realität komme und mich selbst aufgebe, dann werde ich mit der Sünde abschließen. Jesus sagt, wer um meinetwillen das und das und das und das aufgibt, da zählt er Sachen auf, Acker, Familie, was auch immer aufgibt, der wird in dieser Welt vielfältig bekommen und auch in der nächsten zurückbekommen. Aber dieser erste Schritt, der ist nicht so schön. Gott hat mich einmal vor den Punkt gestellt. Was willst du? Willst du deine Familie behalten? Oder willst du einen Weg gehen mit deiner zukünftigen Frau, getrennt von deiner Familie? Wisst du, und ich als Hoffnungsträger, als Stolz meiner Familie, als jemand, der aus dem was werden konnte, das war ganz schön hart, weil mein Image dabei ziemlich drauf ging. Ich war niemand. Ich war der Verräter. Ich habe gesagt, Herr, wenn es das kostet, dann bin ich bereit, das hinzulegen. Und ich bin froh, weil es mir viel erspart hat. Jesus ist echt. Und jeder, der zur Realität kommt, wird Jesus erleben als den Echten. Der wird diese Gegenwart Gottes erleben, der wird erleben, wie Gott sich naht, wie er dein Leben umkrempelt. Jeder wird das erleben, der zur Realität kommt, der echt ist. Und wenn du in echt ein schlechter Mensch bist, dann sei echt. Sei echt. Wenn du in echt ein religiöser Mensch bist, der das einfach nicht erkennen wollte, fang an, echt zu werden. Amen.
Wenn jemand darauf reagiert, Gott ihn überführt, weil er merkt, ich habe auch so Dinge in meinem Leben, die sind nicht echt, aber ich versuche jemand zu sein, dann können wir das jetzt tun. Ihr dürft reagieren. Ihr dürft Gott antworten darauf. Und ihr könnt, was auch immer dafür nötig ist, um das auszudrücken, tut das einfach. Steht auf, ihr könnt aufs Kreuz kommen, ihr könnt Dinge an das Kreuz bringen. Könnt euch hinknien, was auch immer. Es ist egal, ihr müsst Gott das zeigen.
Es gibt hier besonders zwei Typen von Menschen. Ein Typ von Menschen, das ist der Typ, der immer lächelt und denkt, es ist alles super. Also es sind Leute, die jemanden wissen.
Bei denen ist das Leben eigentlich ziemlich schlecht. Das ist das eine. Und das andere, die immer gequält aussehen. Das sind die Leute, die in dieser falschen Demut leben wollen, die für Jesus etwas machen wollen und so alles richtig machen wollen. Das ist so, wenn du, weiß nicht, der Heilige Geist muss dir das zeigen halt, ne? Aber das sind so die zwei Typen, die mir gerade hochkamen. Ne? Es ist nicht alles super. Und es ist auch nicht, und ich muss auch nicht die schlimmsten Leiden erleiden, um mit Jesus zusammen zu sein. Wichtig ist, dass ich bin und dass ich ehrlich bin und dass ich Jesus sage, dass ich es nicht gebacken kriege und dass ich es nicht kann. Und ja, mal ganz normal werde. Ja, genau. Und wie Peter schon sagte, kommt zum Kreuz, oder das Kreuz kann, das kann ein aktiver Akt sein, aber es kann auch ein Akt des Herzens sein. Also genau, das bedeutet nicht, dass ihr hinlauft, ihr dürft aber. Genau, und wer sich angesprochen fühlt, das ist immer ein guter Anfang, dass man das einfach macht. Das geht nicht, überhaupt nicht für uns, und wir wollen überhaupt nicht, dass irgendwas passiert. Wir wollen, dass der Heilige Geist in uns ein Werk tut. ja, in uns allen ein Werk tut. Das kann nur der Heilige Geist machen. Wir tun das nicht, um Peter einen Gefallen zu tun oder uns einen Gefallen zu tun, sondern es ist etwas, was der Heilige Geist tun muss. Ja, und der Fakt ist, wir sind von dem, wo Jesus in der Realität war und von dem, wo wir sind, hier ist keiner in dem Raum, der so echt ist wie Jesus. Hier ist keiner in diesem Raum. Ich auch nicht. Und wir brauchen alle ziemlich dringend eine Begegnung mit seiner Gegenwart. Ja, wo er uns, wo wir in ihm erkennen, wie wir sein sollen. Und auch erkennen, wie wir es nicht sind.
Wo Peter gerade eben viele Dinge aufgezählt hat, mit Religiosität, mit allen möglichen Dingen, und gerade eben Paul noch nach vorne kam und gesagt hat, dass es zwei Typen von Menschen hier gibt im Raum. Die einen, die grinsen, und die anderen, die immer sozusagen schlecht aussehen, wusste ich, okay, ich bin der Typ, der immer grinst. So, ich bin der Typ, der, wenn ich euch sehe, das Erste, was ich mache, ist, ich setze ein Grinsen auf. Versuche gut auszusehen. Versuche vor euch, versuche euch zu lieben. Versuche alles möglich zu tun, aber so, die Wahrheit ist, dass so, eigentlich geht's mir nicht gut. Also, und genau, und ich weiß, ich brauche da Hilfe, und ich brauche, ja, genau.
Vielleicht fällt es uns deswegen so schwer, die Realität zu sehen. Aber dieses Lied fordert uns dazu auf, zum Lamm zu kommen. Lass uns das ernst nehmen.
lasst uns einfach eine, ja, Commitment, was heißt das auf Englisch, auf Deutsch? Eine Hingabe, eine Entscheidung treffen, dass wir Jesus erlauben, dass er uns echt macht. Ja, also, wir brauchen den Heiligen Geist. Jeder, also wir können das nicht machen. Denn keiner von uns kann echt werden. Aber der Heilige Geist kann uns echt machen. Ja, und der Heilige Geist, in der Bibel steht geschrieben, also ihr solltet euch mit dem ziemlich befreunden, weil steht geschrieben, dass er der Einzige ist, der euch in die Wahrheit bringen kann. Ja? Und für einige von euch haben nicht so eine Beziehung zu dem, unter anderem, weil er weiß nicht, aus Familien kommt, wo der Heilige Geist nicht geehrt wird, aber es ist sehr, sehr wichtig, dass er darüber
tut und das bekennt, und dann, weil er ist unsere einzige Hoffnung. Er ist der Einzige, der das mit uns hinkriegen kann. Ohne den Heiligen Geist musst du es selber machen. Ganz ehrlich, du musst es selber machen und das kriegst du nicht hin. Das wird ein schreckliches Leben, das wird schlimmer als bei Peter. Und ich kenne Peters, es waren keine Zwänge, aber so Psychos, kann man sagen, wenn man sich mit ihm unterhalten hat, wie er richtig sein wollte und sich nicht etwas gönnen wollte. Aber der Einzige, der ihm geholfen hat, war der Heilige Geist. Und bei mir gibt es genauso Geschichten. Ne? Deswegen ist das sehr wichtig, dass du dich mit dem versöhnst. Ne? Deswegen ist das sehr wichtig, wenn du das sagst, gerade wenn Leute irgendwie Angst vor dem Heiligen Geist hatten, deine Eltern oder wie auch immer, weil die falsch gelehrt worden sind. Oft sind wir gar nicht schuld, dass du sagst, ey, Vater im Himmel, ich bitte dich um Vergebung. Lass uns einfach zusammen das machen. Vater im Himmel, und wer will, der kann das nachsprechen. Ich bitte dich um Vergebung, dass ich und meine Eltern und meine Vorfahren den Heiligen Geist nicht geehrt haben. Und ich möchte von diesem Tag an eine Beziehung mit dem Heiligen Geist haben. Weil ich weiß, dass er meine einzige Hoffnung ist, dass ich echt werde und dass Christus in mir Gestalt gewinnt. Denn ohne den Heiligen Geist können wir nichts tun, was Bestand hat vor Gott, was nicht verbrennen wird am Tag des Gerichts. Danke, Heiliger Geist, dass du real bist und dass du mit mir eine Beziehung haben willst. Amen. Es ist sehr, sehr, sehr wichtig, Leute, es ist sehr, sehr wichtig. Verstehe, es ist eine der schlimmsten Dinge, die es in der Christenheit gibt. Leute kamen zu mir und meiner Frau und Gott hat uns in eine Realität im Bereich Sexualität gebracht und sie wollten genau das haben, was Gott uns da geschenkt hat. Ne? Gott hat uns wirklich geheilt. Und das, was der Heilige Geist ganz klar gezeigt hat, hey, das geht nicht. Und ich habe Gott die ganze Zeit gefragt, warum geht das nicht? Warum können die Leute das nicht haben? Und dann hat Gott gesagt, weil sie nicht den Heiligen Geist ehren. Und der Einzige, der uns helfen kann. Wir können nicht etwas machen, versteht ihr das? Du kannst nichts aus dir selber was hinkriegen, sorry. Nur mit dem Heiligen Geist kannst du es hinkriegen. Ja, wir brauchen ihn. Vorne, hinten, irgendwie, das wird nicht funktionieren. Ja, du musst dich mit dem anfreunden. Du musst Freund mit dem Heiligen Geist werden. Er muss ein Teil deines Lebens werden, weil er wird dich überall hinführen, dass du diesen wahren Zerbruch bekommst, dass du echt wirst. Ich weiß, dass viele vom Background aus Gemeinden kommen, wo das absolut ein No-Go ist oder wie auch immer, darüber offen zu sprechen, wo keine gesunde Lehre in dem Bereich ist. Aber ist egal, das ist total wurscht. Jesus hat gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ne? Jesus sagt, ich tue nichts, ohne dass ich den Vater tun sehe. Und alles, was er hat, seine einzige Verbindung war durch den Heiligen Geist. Jesus sagt, wenn ich weggehe, ist es gut, dass ich weggehe. es ist sehr gut, dass ich weggehe. Warum? Weil dann wird er kommen. Dann wird der Helfer kommen. Parakletos heißt das, glaube ich, auf Griechisch. Unser Fürsprecher, der, der uns helfen wird. Der mit uns sein wird. Und der uns in alle Wahrheit führen wird. Und wir brauchen viel, viel Wahrheit, damit wir so sind, wie Jesus uns haben möchte. Aber ohne den Heiligen Geist wird es nicht funktionieren. Das hat mir Gott, ja, der Heilige Geist gerade gezeigt, warum viele von euch noch nicht echt sind. Weil er versucht, es selber zu machen. Und Gott hat mir auch gezeigt, dass fast alle von euch hier, 99%, eigentlich alle von euch hier, das wirklich ernst mit Gott meinen. Dass ihr Gott wollt. Ihr wollt Gott, aber ihr kriegt es nicht hin. Viele von euch. Und warum? Weil wir das selber versuchen. Viele von euch, weil ihr verletzt seid und aus die Verletzung euch nicht fähig machen, dass ihr es hinkriegt. In vielen russlanddeutschen Gemeinden, also ich bin selber Background russlanddeutsch, war nie richtig lange in der russlanddeutschen Gemeinde, aber egal. Oder in vielen frommen Gemeinden funktionieren nur die Leute, die heile sind, die jetzt nicht so schlimme Dinge erlebt haben. Die können so ein christliches, religiöses Leben führen. Aber wenn du fertig bist, wenn du viel Müll erlebt hast, fällst du durchs Raster. Ja? Dann rauchst du oder trinkst oder hast Probleme mit Selbstbefriedigung oder wie auch immer. Und du fühlst dich verdammt, du fühlst dich schrecklich. Ja? Und das ist einfach, und du kommst nicht raus. Und einer der Gründe ist, weil du den Heiligen Geist nicht kennst. Weil du keine Beziehung mit ihm hast. Und diese Beziehung brauchen wir. Weil er ist unsere einzige Hoffnung auf dieser Welt. Der Heilige Geist ist Gott auf Erden. Ja? Der Heilige Geist ist Gott auf Erden und du brauchst den. Ohne ihn wirst du niemals Jesus sehen, weil er ist dafür da, dass er Jesus verherrlicht. Dann hast du ein religiöses Bild von Jesus, aber du hast nicht Jesus. Dann kennst du einen Jesus vom Hören sagen, aber er wird nicht in dein Auto kommen und mit dir Zeit haben, wie er mit Peter Zeit hatte. Weil wer kommt da ins Auto? Der Heilige Geist und verherrlicht Christus. Wenn der Heilige Geist kommt, dann wird immer Christus verherrlicht, dann wird immer Christus sichtbar, dann wird immer der Charakter von Christus sichtbar. Braucht überhaupt keine Angst haben. Wenn der Heilige Geist kommt, wird Jesus sichtbar. Weil das ist sein Job. Gott ist Demut. Der Heilige Geist ist Demut. Und wenn er kommt, verherrlicht er Christus. Wird Jesus in uns sichtbar. Nee, ihr müsst, wenn ihr ein Leben wollt mit Jesus, ihr müsst euch mit diesem Heiligen Geist anfreunden. Er muss euer Freund werden. Er muss euer Begleiter werden. Er muss euer Helfer werden. Der Heilige Geist ist ziemlich demütig. Der sagt nicht, ich werde als König kommen und ich werde über deinem Leben herrschen, sondern sagt, ich werde als Helfer kommen. Der Heilige Geist kommt immer zu dir als Helfer und sagt, ich möchte gerne dir helfen. Ne? Der Heilige Geist, er ist immer da, ist immer in deinem Zimmer da, wenn du da sitzt und dein Leben versuchst, alleine gebacken zu kriegen. Ne, der ist ein Gentleman, hat ein Mann Gottes gesagt. Er wird nur kommen, wenn du ihm sagst, komm bitte. Er wird niemals kommen, wenn du ihn nicht willst. Ja, deswegen, wenn der Heilige Geist so stark über Leute kommt, dass sie nicht mehr stehen können oder was auch immer können, der Heilige Geist wird nie so handeln, dass du nicht aufstehen kannst, dass du nie handeln kannst, weil der Heilige Geist dir niemals deinen Willen vergewaltigen wird. Du kannst immer raustreten. Du kannst immer sagen, sorry, stopp, ich bin überfordert. Das ist der Heilige Geist. Dämonen, Geister, whatever, Menschen, die wollen, dass du genau das machst, was sie wollen. Aber der Heilige Geist, du kannst immer raus. Du kannst immer sagen, Entschuldigung, nein, danke. Und dann sagt er, kein Problem. Und er ist dann auch nicht sauer. Aber wenn wir echt werden wollen, wenn wir diesen Weg gehen wollen, müssen wir eine positive Grundeinstellung zum Heiligen Geist bekommen. Ja, und ja, Gott sagt wirklich, er weiß, dass ihr, er weiß, dass du ihn willst. Gott weiß, dass du ihn willst. So spricht der Herr. Er weiß, dass du ihn willst, sonst wärst du heute nicht hier. Und er freut sich über dich. Er findet das richtig gut, dass du ihn willst. Und er lädt dich ein, dass du die dritte Person im Bunde kennenlernst. Das ist der Heilige Geist. Sorry. Ey, ich wusste gar nicht, was ich sagen werde, als ich aufgestanden habe. Aber es ist, Gott will das. Gott will. Gott will, dass wir den Heiligen Geist kennenlernen. Ja. Und wir singen gleich ein Lied und dann kannst du sagen, okay, Heiliger Geist, ich will dich kennenlernen. Gibt es irgendwas sowas? So ein nettes Lied? Geister war oder ich weiß es nicht. Und dann, damit ich, weil er ist unser, der Einzige, der uns, unser, dieses, auf Erden, der uns einen Spiegel vorhalten kann. Und sagen kann, Paul, du bist ein Chaot. Aber liebenswürdig. In Hohelied steht, du bist schwarz, du bist hässlich, aber lieblich. Das steht im Hohelied. Ich bin schwarz, aber lieblich. Es ist nichts Gutes in mir, sagt die Bibel, aber ich habe mein Leben für dich gegeben. Aber es kann nur der Heilige Geist machen. Wenn du das nur im Kopf hast, in der Theologie hast, und wenn du nie erlebst, dass der Heilige Geist in dich hineinkommt und dir diese Dinge zeigt, ja, wirst du ein schwieriges, miserables Leben haben. Wie Peter zwischendurch, wie ich ein paar Jahre auch hatte. Helmut hatte es natürlich auch und viele von uns auch. Und eine Sache noch, die der Heilige Geist mitbringt, das ist Freude, echte Freude und nicht dieses falsche Grinsen. Schrecklich. Und Edwin hat auch öfters den Heiligen Geist im Gesicht, nicht nur das Grinsen. Genau. Okay. Also, Heiliger Geist, wir wollen dich kennenlernen.
Ja, wir singen dieses Lied, das kennt ihr auch alle. Ich singe dir ein Liebeslied. Und wir können das singen zu dem Heiligen Geist. Ich singe dir ein, weil er auch, er, Jesus und der Vater sind eins. Und ich singe dir ein Liebeslied. Und dann singen wir später, es gibt keinen schönen Ort als in deinem liebenden Arm. Und dann dürft ihr in diese Arme gehen, wenn ihr ihn kennenlernen wollt. Ihr dürft ihm das sagen, ich gehe in deinen Arm.